Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zur Sendung der Schweizer Zeit hier auf Kontrafunk. Die Schweizer Zeit ist das bürgerlich-konservative Magazin aus der Schweiz, das Sachverhalte anspricht und Standpunkte vertritt, denen andere häufig eher aus dem Weg gehen. Mein Name ist Anjan Liebrand. In der heutigen Sendung geht es um ein wichtiges Thema, das die Schweiz zurzeit beschäftigt. Die EID. Letzte Woche wurde schon eine Kontrafunksendung zu dieser wichtigen Volksabstimmung vom 28. September 2025 ausgestrahlt. Heute beleuchten und vertiefen wir die EID aus der Sicht eines Informatikers. Ich darf herzlich willkommen heißen in unserer Sendung Herrn Christian Huber. Er ist von Beruf Sicherheitsinformatiker und engagiert sich politisch in der SVP. Das ist die grösste Partei der Schweiz, die Schweizerische Volkspartei. Herzlich willkommen, Christian Huber.
Besten Dank für die Einladung.
Zu Beginn der Sendung, bitte stellen Sie sich kurz vor.
Ja, ich bin 38 Jahre alt. Komme aus Ebikon, in der SVP tätig seit langen Jahren. Aktuell bin ich in der SVP als Einwohnerrat gewählt, bin dort auch Fraktionschef, bin also politisch eingebunden in die SVP in dem Sinne. Beruflich bin ich als IT-Sicherheitsfachmann unterwegs. Eigentlich seit meiner Lehre bin ich mit dem Thema IT sehr tief verbunden und seit irgendwie so 10 Jahren habe ich mich auch auf den Bereich IT-Sicherheit fokussiert und auch politisch versuche ich dieses Thema natürlich auf die Tagesordnung zu bringen.
Der Einwohnerrat, den Sie erwähnt haben, das ist ein Parlament Ihres Ortes, gibt es in Deutschland und Österreich auch. Im Gegensatz zu anderen Gemeinden, wo es keine Parlamente gibt, sondern noch die klassische Gemeindeversammlung, aber Sie sind da lokal sehr aktiv, engagieren sich heute in der SVP und waren früher in der jungen SVP, der Jugendabteilung dieser Partei. Und Werte wie freies Internet und eine Gesellschaft ohne staatliche Massenüberwachung sind Ihnen sehr wichtig. Also das ist Ihr Steckenpferd, auch verbunden mit Ihrem beruflichen Hintergrund, wo Sie spezielle Kompetenzen haben. Da möchte ich mich noch erkundigen, das ist ja nicht ein Thema, das man klassisch der SVP zuordnet. Diese Partei ist ja vor allem bekannt mit ihrer Haltung gegen zu viel Einwanderung, Unabhängigkeit ohne EU-Beitritt. Aber wie ist es dazu gekommen, dass der Einsatz für Digitalpolitik für Sie so eine Herzensangelegenheit ist?
Wir haben in der Schweiz eine ausgeprägte direkte Demokratie und ich habe sehr früh gemerkt, dass eine funktionierende Demokratie, dass die darauf abstützt, dass die Informationen frei fließen können. Und jegliche Form von Zensur demgegenüber finde ich als extrem schädlich. Und jetzt haben wir den digitalen Raum und es gibt laufend Bestrebungen, welche in die Richtung gehen, dass man eben diesen digitalen Raum beschränkt mit Zensurmaßnahmen, mit Authentisierungsmaßnahmen, wo man den Bürger gängeln möchte, wo man Meinungen einschränken möchte. Und aus meiner Sicht sind das einfach Themen oder Projekte, die extrem einer Demokratie zuwiderlaufen. Und deswegen habe ich mich begonnen, mich mit diesem Thema schon sehr früh auseinanderzusetzen und mich auch dahingehend einzubringen. Es ist auch ein Thema, wo ich feststellen musste, wo sehr viel Halbwissen besteht in der Bevölkerung. Es ist ein sehr technisches und komplexes Thema. Ich komme aus der Technik, ich verstehe diese digitalen Prozesse, wie die aufgebaut sind, was wirklich wichtig ist in der digitalen Welt. Und da braucht es eine Transferleistung an die Bevölkerung, um komplexe Sachverhalte verständlich zu machen.
Kommen wir auf das EID-Gesetz zu sprechen. Mir vorausgeschickt, ja auch für unsere Zuhörer aus Deutschland und Österreich, die EID ist kein rein schweizerisches Thema, sondern ist ein globales Projekt, das in anderen Staaten schon weiter fortgeschritten ist, in Deutschland und Österreich zum Beispiel. Das sind ganz viele Aspekte, die Sie genannt haben, damit verbunden. Sie haben gesagt, dass Sie sich gegen Zensur, Überwachung wehren. Häufig ist die ja nicht offensichtlich, sondern sie kann auch über andere Wege geschehen, über Algorithmen zum Beispiel, das ist hier ein Stichwort. Und diese technischen Aspekte versuchen wir jetzt auf die grossen Linien zu bringen, damit jeder sich eine Meinung bilden kann und vor allem die kritischen Aspekte berücksichtigt, die in der öffentlichen Debatte zu kurz kommen. Vorauszuschicken ist dabei auch, Wir stimmen ja jetzt am 28. September ab, aber es ist nicht das erste Mal, dass wir in der Schweiz über die EID abstimmen. Bereits am 7. März 2021 gab es eine Volksabstimmung darüber. Damals wurde die EID noch sehr klar abgelehnt, 64%. Und jetzt bloß 4 Jahre später kommt eine Neuauflage dieses Gesetzes. Als erstes würde mich interessieren, was ist da passiert? Was sind in groben Zügen die Unterschiede zwischen der Vorlage des ersten Gesetzes und der Vorlage, über die wir jetzt abstimmen?
Ja, aus meiner Sicht, was auch einen ganz entscheidenden Einfluss hatte dafür, dass die EID 2021 abgelehnt wurde, war, da waren wir mitten in Corona. Da gab es ganz spezielle Rahmenbedingungen. Die ganze Bevölkerung war da in irgendeiner Form in einem Sonderzustand. Und ich habe mal das Gefühl, das ist einer der Gründe, weswegen die EID damals klar abgelehnt wurde. Aber natürlich gibt es auch technische Gründe, weswegen sich auch eine breite bürgerliche Front damals und gesellschaftliche Front gegen diese EID ausgesprochen hat. Im Jahre 2021, da hat man versucht, die EID im Schnellzugstempo durchzubringen. Und wir alle wissen ja, wenn ein Projekt vom Bund aus gemacht wird, also wenn staatliche Infrastruktur dafür geschaffen werden muss, dann ist das extrem träge und behäbig und dann dauert das sehr lange. Und deswegen hat man 2021 versucht, diese ganze EID, die digitale Identitätsüberprüfung, an Private auszulagern. Und das hat bei der Bevölkerung für sehr viel Skepsis gesorgt, zu Recht auch. Also der Staat hätte dann quasi die Vergabe der EID lizenziert an private Anbieter. Es hätte da auch mehrere Anbieter geben können mit unterschiedlichem Funktionsumfang. Und der Staat hätte das quasi beaufsichtigt, hätte Rahmenbedingungen gesetzt. Aber der ganze technische Hintergrund, die ganze technische Infrastruktur mit den Apps allenfalls, mit den Servern und so weiter, das wäre an Privat ausgelagert worden. Vorteil wäre gewesen, es wäre wahrscheinlich relativ schnell, hätte man das aufbauen können, aber Nachteil natürlich eben, die staatliche Kontrolle über sowas fehlt komplett. Und das war im 2021, wie man in einer Nachwahlbefragung herausgefunden hat, auch der überwiegende Grund, weswegen die Menschen eine EID abgelehnt haben zu diesem Zeitpunkt.
Bemerkenswert ist, dass die lautesten Gegner teilweise des ID-Gesetzes von 2021 heute zu den glühendsten Befürwortern gehören. Diese Kreise sagen heute, die Mängel der erwähnten Vorlage von 2021 mit dem Vergaberecht an Private, wie Sie vorher ausgeführt haben, seien jetzt behoben worden, indem sichergestellt sei, dass nur noch der Staat für die Herausgabe einer EID verantwortlich sei.
Ja, also man muss der Ehrlichkeit halber wirklich sagen, wir haben jetzt 4 Jahre später tatsächlich eine geänderte Situation, das darf man so erwähnen. Die neue Vorlage basiert auf einer rein staatlichen Lösung. Es wurde auch soweit möglich dem Umstand Rechnung getragen, dass diese EID datensparsam sein soll aus Sicht des Bundes und der Infrastruktur. Das ist tatsächlich so. Und insofern sind diese früheren Gegner, die genau das kritisiert haben, konsequent geblieben. Also sie haben früher gesagt, wir wollen eine staatliche Lösung, wir wollen eine Lösung mit Datensparsamkeit, in Anführungsschlusszeichen. Wieso das eben nicht stimmt, da komme ich sicher noch darauf. Und insofern haben die ihre Position nicht verändert. Das ist definitiv so. Aus meiner Sicht aber kann eine EID per Definition nicht datensparsam sein. Das geht überhaupt nicht. Und deswegen ist auch die aktuelle Vorlage der EID aus meiner Sicht nach wie vor abzulehnen, weil das ist einfach ein Bereich, der gehört aus meiner Sicht nicht in die Digitalisierung.
Der Staat kann zwar die EID herausgeben, aber Private sind immer noch mit der Verarbeitung und Erfassung der Daten beschäftigt oder konfrontiert. Also nur schon das ist ja vielleicht eine Irreführung. Abgesehen davon kann man es wohl aus demokratiepolitischer Sicht schon als Unart bezeichnen, dass dem Volk bloß 4 Jahre, nachdem es zu einer Vorlage klar Nein gesagt hat, eine ähnliche Vorlage gerade wieder vorlegt. Das sind solche Entwicklungen, die viele Leute kritisch sehen und man fühlt sich da nicht ernst genommen. Man kann es als Zwängerei ansehen. Was ist Ihre Meinung dazu?
Ja, das ist demokratiepolitisch immer die Frage, nach wie vielen Jahren darf man eine Abstimmung neu lancieren? Ich meine, die Gesellschaft verändert sich laufend. Es gibt verschiedene Abstimmungen, wo man in mehreren Anläufen darüber abstimmen musste. Eben der größte Kritikpunkt damals, der wurde geändert und man hat gesagt, so, jetzt bringen wir das nochmal. Ich bin überzeugt, dass es jetzt so schnell ging, das hat auch damit zu tun, dass es ja, wie Sie bereits erwähnt haben, in der ganzen EU gibt es Bestrebungen, eine solche EID zu etablieren. Und ich bin überzeugt, dass die Schweiz in diesem Fahrwasser nicht hinten anstehen möchte und dass man deswegen eine entsprechend große Motivation hatte, so eine vergleichbare, mehrheitsfähige Vorlage, wie man vermutet, jetzt nochmals zu lancieren. Und ich meine, in der Schweiz, wir haben demokratiepolitische Elemente. Also man muss ja 100'000 Unterschriften sammeln, wenn man eine Initiative nochmal bringen möchte. Da ist eine gewisse Hürde, dass man dieselbe Vorlage nicht alle paar Monate erneut bringen kann. Und diese Prozesse wurden in der Schweiz eingehalten. Deswegen bin ich der Meinung, dass wir jetzt nochmals darüber abstimmen. Das ist durchaus legitim, auch wenn der eine oder andere natürlich das kritisch sieht und auch sehen darf.
Ja, man hat vielleicht den Eindruck, den Sie auch geschildert haben, der Bund will diese EID unbedingt. Jetzt hat es beim ersten Anlauf nicht gepasst. Dafür sagt er, gut, ich nehme jetzt die Bedenken noch ernst, ändere die Vorlage etwas, aber ich will sie auf jeden Fall durchdrücken. Bei anderen Projekten, die ja sehr großen Einfluss haben, Altersvorsorge, große Reformen, da geht es jahrelang nicht voran. Aber hier hat man extremes Tempo gezeigt, das mal als Hintergrund. Schauen wir uns nun den Inhalt des geplanten Bundesgesetzes über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise, EID-Gesetz, so wie die Vorlage genau heisst, an. Als erstes wäre mal die Frage, die sich wahrscheinlich die meisten stellen dürften. Wozu bräuchten wir eigentlich eine EID?
Ja, das ist aus meiner Sicht eine sehr berechtigte Frage, denn ich frage mich auch, wozu genau der Mehrwert aktuell sein soll. Aus meiner Sicht gibt es genau einen Punkt, und zwar der Organspendeausweis, den man nur digital beantragen sollen können. Aber es ist tatsächlich so, in der Schweiz vor jeder Volksabstimmung kriegt jeder Bürger ein Abstimmungsbüchlein. Und in diesem Büchlein sind dann die ganzen Argumente dafür, dagegen, das ist der Gesetzestext, über den man abstimmt, das ist da alles festgehalten. Und wenn man dieses Abstimmungsbüchlein studiert, dann sieht man auch, da sind Gründe aufgeführt, was man mit dieser EID jetzt alles machen sollen kann, was man vorher angeblich nicht konnte. Also da werden so Sachen gesagt wie, ja, du kannst dann digital deinen Handyvertrag unterzeichnen oder kannst dich validieren, einfach deinem Mobilfunkanbieter gegenüber. Da muss ich sagen, das habe ich ja bereits. Ich habe einen vollständig digitalen Mobilfunkprovider persönlich und ich konnte dieses Abo abschließen, ohne dass ich eine digitale EID gebraucht habe. Dann gibt es andere Sachen, Steuer einreichen oder die Steuererklärung. Auch das geht heute, das machen wahrscheinlich etwa 80-90% der Bevölkerung, machen das digital, reichen ihre Steuererklärung digital ein und das funktioniert. Also es gibt keinen Grund, da eine EID einzufordern, der aus meiner Sicht valide ist. Auch bei anderen Sachen, es gibt dann Gründe, ein Bankkonto solle man erstellen können mit einer EID, nur digital. Auch das gibt es heute schon. Es gibt internationale Banken, die machen das, die halten alle banklichen Bestimmungen ein, die notwendig sind, um den User zu authentisieren. Die machen das, das funktioniert, braucht es nicht. Wenn ich das Bedürfnis habe, mit dem Bund einen Service zu nutzen, dann gibt es das eGov-Portal. Dort habe ich eine eGov-ID vom Staat her. Mit der kann ich mich bei verschiedensten Services des Bundes anmelden und authentisieren. Und auch das gibt es, ohne dass ich eine EID habe. Also von dem her gesehen, muss ich da den Kritikern sehr wohl recht geben. Es gibt sehr wenig Grund aktuell, um diese EID wirklich einzuführen. Wir können grundsätzlich alles, was wir tun müssen im digitalen Raum und das, ohne dass wir ein digitalpolitisches Drittweltland sind, das können wir heute schon machen. Und jetzt komme ich noch kurz auf diesen Organ- und Gewerbespenderegister-Eintrag. Und da ist es tatsächlich so, bei uns in der Schweiz haben wir ja die Situation, dass wir da den Standard geändert haben. Also wenn eine Person nicht widerspricht, dann werden seine Organe im Notfall, können die genommen werden für Organtransplantationen. Und jetzt braucht es einen Widerspruch, wenn man das nicht möchte. Und das ist ein ganz neues Gesetz, das wird jetzt erst langsam umgesetzt. Und da ist es tatsächlich so, dass dieser Widerspruch, der in einem zentralen Register eingetragen werden muss, wo man im Notfall darauf zugreifen können muss, dass dieser Widerspruch rein digital und rein über die EID erfolgen soll. Und das ist aus meiner Sicht ein absolutes Unding. Das dürfte nicht so sein.
Wir haben abgestimmt über diese Widerspruchsregelung zur Organspende, wie Sie gesagt haben. Man kehrt um den Standard. Man ist eigentlich, so wird angenommen, automatisch Organspender, wenn nicht irgendwo schriftlich ein Widerspruch festgehalten ist. Und diese Abstimmung war 2022. Dieses Organspenderegister gibt es bis heute noch nicht. Randbemerkung, weil ein Hacker das bestehende Register von Swiss Transplant hacken konnte. Also wegen Sicherheitsbedenken gibt es das noch nicht. Und das ist tatsächlich so, wie Sie sagten, wahrscheinlich ein Thema, das jetzt viele Leute aufgeschreckt hat. Das kann man nur nutzen mit einer staatlichen EID. Man entgegnet jetzt, man könne es ja auf der Patientenverfügung noch festhalten, analog, dass man kein Organspender sein muss und so weiter. Aber das Register ist nur Leuten vorbehalten, die eine EID abschließen. Weil, da kommen wir ja auch noch drauf, ein Hauptargument der Befürworter ist, es ist komplett freiwillig, man hat keine Nachteile, wenn man sie nicht will. Jeder soll selber entscheiden, ob er eine EID will. Aber bei Organspenden musst du eine haben, sonst kannst du dich nicht im Register eintragen, wenn du dagegen bist.
Ja, und da habe ich dann schon meine Bedenken, dass wenn ich einen sehr schlimmen Unfall irgendwo in den Bergen erfahre und man sehr schnell reagieren muss, ob man da jetzt Organe entnehmen kann oder nicht, ob dann wirklich jemand beim Hausarzt vorbeigeht und in der Patientenakte schauen geht, das wird nicht passieren. Also das heißt auf gut Deutsch, man versucht jetzt hier eine Alternative zu bieten, weil man merkt, dass es ein ernsthaftes Versäumnis war, dass man das nicht standardmäßig mit einbezogen hat. Aber in der Praxis bin ich überzeugt, das wird nicht funktionieren, weil man hat dann ein digitales Register, auf das verlässt man sich und die Mühe mit der analogen Abklärung in so einem Notfall kann man schlicht einfach nicht gewährleisten.
Fürs Hintergrundwissen einfach auch noch, da muss man schnell handeln.
Sehr schnell,
man
ja.
kann Organe nur entnehmen von warmen Körpern, die eigentlich sogenannt Hirntod oder nach Herz-Kreislauf-Stillstand, aber eigentlich nicht offiziell ganz tot in Anführungszeichen sind, da muss man schnell handeln. Was ich auch gehört habe von Befürwortern der EID, die soll auch im Alltag ganz praktisch sogenannt zum Einsatz kommen. Ich habe da schon Beispiele gehört, dass man am Kiosk sich ausweisen kann mit dem Handy, dass man jetzt volljährig sei, wenn man Alkohol oder Zigaretten kaufen will. Das ist doch das Erste, das einem in Sinn kommt. Man hat ja schon einen Pass oder eine ID in solchen Fällen. Der einzige Unterschied zwischen EID und Pass oder ID ist jetzt, irgendwo wird gespeichert, dass ich an diesem Tag Alkohol oder Tabak gekauft habe. Das halte ich für eine zentrale Auseinandersetzung bei diesem Thema. Bei Pass und ID werden keine Daten gespeichert im Alltag. Bei der EID wird jetzt überall Transaktionen, die werden überall gespeichert.
Das kann sein. Ich sage, man ist sich nicht sicher, ob es gespeichert wird. Die technische Voraussetzung für die Speicherung besteht, aber schlussendlich entscheidet ja der Anbieter, der meine Daten prüft, ob die Daten wirklich gespeichert werden sollen. Und da müssen wir dem Anbieter einfach das Vertrauen entgegenbringen. Und Vertrauen kann gut sein, aber im digitalen Raum hätte ich gerne die Sicherheit. Ich meine, es gibt ein Beispiel. Wir alle waren mal jung und früher gab es oft den Fall, dass man, wenn man in einen Club rein wollte, dass der Türsteher am Empfang stand und der sagt, ich möchte gerne wissen, wie alt du bist, hat man dem kurz die Idee gegeben, dem gezeigt, hat er gesehen, okay, ist über 18 Jahre alt, darf rein. Und so ist das früher gelaufen. Und zwei Personen später hat der Türsteher wahrscheinlich schon wieder vergessen, wie ich überhaupt geheißen habe. Das hat ihn nicht mal interessiert. Er konnte sich nicht merken, wann ich Geburtstag habe. Also das heißt, dort hatten wir eine sehr datensparsame Lösung in diesem Sinne. Und jetzt mit der EID gibt es halt einfach einen digitalen Footprint. Und das kann gespeichert werden, es kann auch nicht gespeichert werden. Und diese Speicherung erfolgt ja nicht beim Bund, sondern die erfolgt dann eben bei den privaten Anbietern. Und das ist aus meiner Sicht das hauptsächlich kritische Argument.
Ganz genau. Also es kann theoretisch gespeichert werden, aber da wird es doch jetzt heikel. Man behauptet, sparsam werden Daten gespeichert, wir wollen da keinen Überwachungsstaat heraufziehen. Aber jetzt ist doch die Befürchtung, in ein paar Jahren ist das wieder vergessen. Jetzt hat man die Grundsteine gelegt und es ist eine Salamitaktik. Später weitet man die Kompetenzen vielleicht sogar aus.
Absolut. Es gibt ja verschiedene Länder, welche ein vergleichbares Konstrukt bereits im Einsatz haben. Und ich habe das Gefühl, es gibt kein Land, wo das wirklich dann auch freiwillig geblieben ist. Um die Leute anzufixieren, ist das eine sehr gute Möglichkeit, aber nachher, das wird definitiv der Zwang, wir kommen.
Es ist doch auch immer das Gleiche. Man verkauft eine Vorlage den Bürgern mit den Argumenten, es ist nur zu deinem Besten, es vereinfacht dein Leben, komplett freiwillig, du kannst nur gewinnen, oder? Kommen wir jetzt ganz konkret in den Alltag, den wir jetzt schon angeschnitten haben. Wenn wir uns im Alltag mit der geplanten Ehe-Idee ausweisen müssten, führt das, wie erwähnt, dazu, dass ständig, überall, wo wir uns bewegen, wenn wir die Ehe-Idee nutzen, personenbezogene Daten gespeichert werden. Jetzt kommen wir darauf, was sind das für Daten? Also meines Wissens sind das Namen, Geburtsdaten, AHV-Nummern und biometrische Gesichtsbilder. Ist das korrekt?
Das sind Daten, die alle in der Ehe-Idee enthalten sind. Das ist korrekt.
Ganz grundsätzlich, wie soll die Ehe-Idee funktionieren? Welche Voraussetzungen braucht es?
Ja, also grundsätzlich für mich als Bürger gibt es drei Prozesse, inwiefern ich mit der Ehe-Idee interagieren kann. Zum ersten Mal gibt es den reinen Ausstellungsprozess, wo ich mir eine Ehe-Idee generiere. Es gibt den Verifizierungsprozess, das ist genau dieser Prozess, den ich dann ankicke, wenn ich irgendjemandem gegenüber meine Identität preisgeben möchte. Und dann gibt es auch noch den Widerrufungsprozess. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da mal kurz darauf eingehen, für diejenigen, die nicht so im Detail mit dieser ganzen Thematik vertraut sind, wie das funktioniert. Also beim Ausstellungsprozess möchte ich ja die digitale ID auf mein Mobiltelefon erstellen, möchte die erzeugen. Und damit ich das kann, brauche ich erstens mal eine physische Identitätskarte. Die ist immer die Basis. Also ich kann nicht in Zukunft nur noch eine digitale Identität haben. Ich muss immer eine physische haben und darauf basiert dann die digitale Identität. Ich brauche ein Telefon. Und da haben wir einen großen Kritikpunkt. Die App, die dazu genutzt werden soll, die Bundes-App, die Swiu, die existiert für Android oder iPhone. Das war's. Jetzt können wir sagen, okay, gut, 98% aller Bevölkerungsmitglieder haben wahrscheinlich ein Telefon, welches diesen Anforderungen entspricht. Aber trotzdem, wir sind auf diese zwei Plattformen limitiert, Stand jetzt. Das ist aus meiner Sicht kritisch. Es gibt keine Möglichkeit, das auf einem PC zu machen oder auf einem Laptop. Das ist nicht vorgesehen. Dann braucht es auf diesem Android-App oder auf diesem iPhone braucht es die App Swiu. Und wenn ich dann meine ID und diese App zur Hand habe, kann ich mit dem Ausstellungsprozess beginnen. Und dieser Ausstellungsprozess, der beginnt dahingehend, dass ich meine physische Identitätskarte in die Kamera des Mobiltelefons halten muss. Dann wird überprüft, wer ist das auf dieser physischen Identitätskarte. Das wird dann auch mit dem Informationssystem für Ausweisschriften. Digital wird das abgeglichen, existiert diese Identitätskarte überhaupt bei uns? Und anschließend gibt es einen Gesichtsabgleich mit meinem Live-Gesicht. Dieser ist dazu da, um zu überprüfen, ob die Person, welche auf der Identitätskarte steht, ob die wirklich übereinstimmt mit dem Gesicht, welches momentan sich vor dem Mobiltelefon befindet. Und wenn das dann erfolgreich ist, dann wird eine digitale Identitätskarte auf mein Telefon gespeichert. Also ich habe die auf dem Telefon und die bleibt auch dort. Ich kann diese digitale Identitätskarte nicht extrahieren, ich kann sie nicht auf ein anderes Gerät übertragen. Das ist grundsätzlich innerhalb des Telefons wird die gespeichert und dort bleibt sie auch.
Wenn du keinen Akku auf dem Handy hast, hast du ein Problem.
Dann hast du jeweils unter Umständen ein Problem. Ja, ganz genau. Wenn dein Mobiltelefon gestohlen wird, kann das zu Problemen führen. Und das bedeutet aber auch, jedes Mal, wenn ich mein Mobiltelefon wechsle, dann muss ich diese EID neu ausstellen lassen. Es besteht auch die Möglichkeit, mehrere EIDs zu haben. Also wenn ich 3-4 Handys und Tablets oder was auch immer habe, habe ich die Möglichkeit, auf jedem Gerät eine solche EID zu lösen. Das geht. Das ist grundsätzlich auch mit keinen Kosten verbunden, gemäß Bund. Und diese EIDs können nicht geklaut werden, also nicht auf dem Handy extrahiert werden. Dann kommen wir zum Verifikationsprozess. Und das ist eigentlich fast das Spannendste. Beim Ausstellungsprozess, da habe ich eine Verbindung zu einer zentralen Infrastruktur. In dem Moment, wo meine ID ausgestellt wird, da wird zum zentralen Server eine Verbindung aufgebaut, es wird überprüft, gibt es die physische ID und es wird auch dieser Liveness-Check von mir selbst, der wird auf dem Server gespeichert. Ein Video von mir, wie ich das Handy vor mir halte und wie der überprüft, ob ich wirklich ich bin, das wird für so lange, wie die EID besteht, plus noch 10 Jahre obendrauf, wird dann schlussendlich auf einem zentralen Server gespeichert. Also da haben wir eine zentrale Infrastruktur, die genutzt wird vom Bund, wo auch auf dem Server Daten anfallen, die potenziell gehackt werden können, wenn wir das so sagen wollen. Beim Verifizierungsprozess ist das anders. Der Verifizierungsprozess, der kommt ja eben dann zum Zug, wenn ich irgendjemandem gegenüber meine Identität beweisen möchte, meine digitale. Und da haben die Anbieter, die das überprüfen möchten, haben 3 Möglichkeiten. Und das ist ganz wichtig. Und da kommt dieses sogenannte Argument der Datensparsamkeit zum Tragen. Der Anbieter, der kann festlegen, ob er gerne meine gesamte EID prüfen möchte. Und die EID besteht aus 23 verschiedenen Datenpunkten, Name, Vorname, Geburtsdatum, AHV-Nummer und so weiter. Also er kann sagen, ich möchte die ganze EID prüfen, dann kriegt er alle 23 Datenpunkte ausgehändigt im Nachgang. Er kann sagen, ja, ich möchte nur prüfen, ist diese Person 18 Jahre, ja oder nein? Oder er kann sagen, ich möchte gerne Namen und Vornamen von dieser Person wissen. Also das heißt, der Anbieter muss sich festlegen, was möchte er von mir genau wissen. Dann hat er die Möglichkeit, mir einen QR-Code zu präsentieren. Diesen muss ich mit meiner SWIU-App abscannen. Auf der SWIU-App habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, ja, ich möchte jetzt meine Daten teilen mit diesem Anbieter. Und auf SWIU, der zeigt mir nochmals ganz detailliert, welche Daten ich teile. Ich muss das explizit bestätigen und erst dann kriegt ein Anbieter meine Identität zur Verfügung gestellt, welche er weiter nutzen kann. Das ist der Verifizierungsprozess und der Widerrufungsprozess, der ist eigentlich ganz kurz erklärt. Wie gesagt, ein Mobiltelefon kann gestohlen werden. Ich kann vielleicht das Mobiltelefon in falsche Hände geben und so weiter. Also muss ich auch als Bürger eine Möglichkeit haben, eine spezifische EID zu widerrufen. Und das ist auch vorgesehen in diesem ganzen Prozess. Ich kann in der App drin, kann ich meine EID löschen, dann wird die bundesweit als gelöscht markiert und wenn sich dann mit dieser EID irgendjemand noch irgendwo zu authentisieren versucht, dann wird das Gegenüber sehen, diese EID, die ist widerrufen. Das sind so die 3 Punkte, wo man als normaler Bürger mit der EID in Kontakt gerät. Die Daten fließen rein zwischen mir und dem Anbieter und es ist nicht so, dass der Bund dann sieht, ah, der Christian Huber heute Morgen um 10 vor 8 hat er sich ein Bier gekauft und dass der Bund das tracken kann, das ist nicht möglich, das ist ausgeschlossen.
Aber die Daten sind gespeichert und wir kommen da einfach auf eine gewisse Horrorvision zu sprechen. Leute, wage ich jetzt mal zu behaupten, die George Orwell gelesen haben, die auch Hintergrundwissen sich aneignen, die befürchten dann, dass in einem Horrorszenario der Staat irgendwann Zugriff hat, wer hat sich wo bewegt. Das muss ja dann nicht immer heißen, dass die Absichten nicht als gut verkauft werden. Man kann dann zum Beispiel sagen, ja, die Gesundheitskosten sind viel zu hoch. Der Moderator Lieberand, der verursacht zu hohe Kosten, das kann jetzt nicht sein, dass der noch Alkohol trinkt. Und wenn jetzt das nur zu meinem Besten registriert wird, wenn ich es doch tue und dass man mir das dann untersagen kann, das eröffnet ja jetzt einfach ganz viele Gedankenspiele, wo man sieht, oh, wenn das in die falsche Hände gerät, ist unsere freie Gesellschaft in Frage gestellt.
Ja, absolut. Und genau deswegen sehe ich diese EID als kritisch. Es werden zusätzliche Daten erhoben, nicht beim Staat, sondern bei den Privaten. Also die Privaten, die haben dann wirklich die Sicherheit zu wissen, das ist der Christian Huber, das ist nicht irgendjemand anders. Die können das speichern, die können mit diesen Daten irgendetwas machen. Und ich persönlich auch privat, und das ist auch etwas, was ich jedem mündigen Bürger empfehle, ich lebe das Prinzip der Datensparsamkeit. Für mich sind die digitalen Daten, die mich betreffen, die bestgeschützten Daten, die gar nicht existieren. Aus diesem Grund ist es für mich persönlich ein persönlicher Entscheid. Ich würde nie im Leben eine Smartwatch tragen, die meine Gesundheitsdaten die ganze Zeit erhebt. Das ist nicht nötig, das brauche ich nicht und deswegen verzichte ich darauf. Ich würde auch nicht bei mir zu Hause irgendein Smart Home installieren, welches genau weiß, wann hat der Christian welchen Lichtschalter gedrückt. Das sind einfach alles Daten, bei denen ist es am besten, wenn sie überhaupt nicht existieren. Und mit dieser EID hat man eben eine solche Datenspur und deswegen, es ist völlig egal, wie gut die EID geschützt ist, weil die Datenspur, die existiert und es ist aus meiner Sicht technologisch nicht machbar, das zu verhindern, dass dann eben private Anbieter in den Besitz von solchen Daten kommen, wenn das existiert.
Sie haben jetzt sehr gut diesen Grundsatz erklärt und dass eben auch private Firmen in den Prozess involviert sind und die diese Daten speichern, obwohl wir jedes Mal vielleicht eine Zustimmung noch geben müssen, aber das müssen wir auch, wenn wir auf Internetseiten sind. Wir klicken es dann einfach durch. So ist der Mensch, oder?
Absolut.
Und wenn so viele Daten von Bürgern gespeichert werden, dann spricht man vom sogenannten Profiling oder Scoring. Was ist Ihre Hauptkritik an diesen Datenspeicherungen?
Ja, also mein Hauptkritikpunkt an dieser Datenspeicherung ist halt einfach, dass man wirklich dann gezwungen wird. Es gibt dann ein staatliches Mittel, die EID, und sehr viele Anbieter werden das nutzen. Auch wenn kein gesetzlicher Zwang besteht, beispielsweise der Online-Shop Digitec. Die haben extrem zu kämpfen heutzutage mit Zahlungsausfällen, weil Leute eine schlechte Bonität haben, und so Online-Shops haben selbstverständlich das inhärente Interesse daran, diese Zahlungsausfälle zu minimieren. Deswegen arbeiten sie mit Firmen zusammen, welche Bonitätsüberprüfungen machen, dass nur unter solchen Kriterien darfst du auf Rechnung bestellen und so weiter und so fort. Das sind Probleme, mit denen sich Online-Shops heute auseinandersetzen. Und wenn jetzt eine EID kommt, dann ist das für so einen Online-Shop natürlich extrem verlockend zu sagen, wir binden diese EID in unser Shop-System an. Weil dann haben wir die Sicherheit, dass niemand mehr unter einem Fake-Namen und unter einem toten Briefkasten beispielsweise, den es nicht existiert, dass der Sachen bestellen kann und dann schlussendlich nicht bezahlt und wir dem nicht habhaft werden können. Also sobald dieses Angebot geschaffen wird, besteht eine extrem große Verlockung für vielerlei Anbieter, das zu nutzen. Und der andere Aspekt, der auch in diese Richtung geht, ist, ich meine, ich persönlich, ich bin extrem aktiv auf sozialen Medien. Ich habe Accounts auf fast jeder sozialen Plattform und so weiter. Und da wird man ja sehr oft, wenn man so einen Account eröffnet, wird man gefragt, wie ist dein Geburtsdatum? Und muss man solche Sachen angeben? Und ich bin da sehr oft geneigt, wenn ich irgendeinem Formular so etwas eingeben soll, bin ich geneigt, mir vorher kritisch die Frage zu stellen, braucht dieser Anbieter jetzt mein wirkliches Geburtsdatum? Braucht er das wirklich? Das sind soziale Netzwerke für den geschäftlichen Kontakt, die brauchen das nicht, sie fordern es aber ein. Und dann bin ich persönlich dazu geneigt, dort ein falsches Geburtsdatum anzugeben, weil sie müssen es nicht wissen. Und wenn jetzt LinkedIn beginnt auch mit dieser EID zu arbeiten, dann haben diese Datensammler, LinkedIn gehört ja zu Microsoft und ein relevantes Geschäftsfeld von Microsoft wie auch Google ist der Verkauf von Daten, und dann haben die mein richtiges Geburtsdatum, und das führt dazu, dass solche Tech-Konzerne, und man muss dazu sagen, 76% des Gesamtumsatzes von Google basiert auf Werbung und auf dem Verkauf von Daten. Also Google ist nicht eine Suchmaschine, Google ist ein Datenhändler. Punkt. Und wenn die natürlich in Zukunft sicherstellen können, dass sie von allen Schweizern die komplett korrekten Daten haben, dann steigert das der Wert der Raten, die Google verkauft. Und Google, die sagen Dankeschön und haben die Möglichkeit, noch viel mehr Gewinn zu machen mit unseren korrekten Daten. Und jetzt wissen sie es halt nicht. Habe ich auf Google, auf dem Gmail-Account, den ich persönlich noch besitze, habe ich da meinen richtigen Namen angegeben? Habe ich einen falschen Namen angegeben? Diese Freiheit habe ich heute noch, gewisse Services anonym zu nutzen. Das werde ich mit einer EID nicht mehr haben.
Das ist auch eines der Hauptargumente der Gegner, die sagen, die Vorlage sei ein Steilpass für Big Tech, weil man mit dem EID-Gesetz denen die Möglichkeit gibt, auch die EID einzuverlangen. Und der Bund hat da relativ klar signalisiert, er will da gar nicht so viele Vorschriften machen. Also das heisst eigentlich wirklich, dass diese Grosskonzerne, die schon Millionen Schweizer Nutzer haben, meines Wissens sind auf Facebook und Instagram etwa die Hälfte der Bevölkerung zum Beispiel. Dienstleistungen von Google nutzen wahrscheinlich noch viel höhere Prozentsätze. Also das ist ja für diese Konzerne ja ein Traum, der da in Erfüllung geht, wenn sie die ganze Bevölkerung registrieren können.
Ja, absolut. Und es wird ihnen in Zukunft viel einfacher fallen, die Daten zu korrelieren. Und dadurch entsteht eine zusätzliche Problematik, die aus meiner Sicht vermeidbar ist, wenn man eben solche Dinge gar nicht anrührt.
Wenn diese Big-Tech-Konzerne jetzt so viel Macht erhalten, in den Besitz vieler Daten gelangen, passiert ja nicht zur allgemeinen Belustigung, weil es gibt ja auch viele Player, denen Daten wichtig ist. Daten sind das neue Gold, und es ist ja auch ein Grundsatz des Marketings, oder dass man möglichst genau seine Zielgruppe wissen will, um Verkäufe zu planen. Also es ist ein ureigenes Interesse der Wirtschaft, genau seine Kunden zu analysieren. Das lernt jeder schon in der Marketingausbildung und in der Betriebswirtschaft. Und da ist doch jetzt die große Frage, wie man abwägt vom sogenannten Profiling, also wie man seine Zielgruppen möglichst genau einschätzen kann, und dem Recht auf Privatsphäre. Wie sehen Sie hier dieses Spannungsfeld? Also gibt es im Gesetz auch irgendwo gewisse Schranken, die sagen, es gibt Grenzen, wie die Firmen überhaupt Daten speichern können?
Ja, das Gesetz schreibt eben vor, dass jeder Anbieter, der die EID nutzen will, dass der nur die Daten erheben darf, die er wirklich braucht. Ich habe ja vorhin erwähnt, es gibt diese drei Stufen, wo man Sachen abfragen kann, ganze EID oder Altersverifikation oder Name, Vorname. Und das Gesetz sagt, dass man da sparsam sein soll. Also, dass nicht jemand, wenn ich eine Flasche Alkohol kaufen will, dann reicht das völlig aus, wenn der weiß, bin ich 18 oder nicht. Dann müsste er sich auf diese Art der Abfrage beschränken. Und da gibt es aus meiner Sicht aber keinen gesetzlichen Hebel, wie man das zwingend einfordern kann. Und da sehe ich das größte Potenzial, dass das jetzt zwar im Gesetz drin steht, dass man da wirklich das prüfen soll. Aber schlussendlich gehe ich davon aus, das wird in der Praxis nicht gelebt werden. Und schlussendlich wird einfach jeder Anbieter die ganze EID prüfen. Es werden alle 23 Datenpunkte werden fließen, inklusive meinem Bild, jedes Mal. Und das ist ein großer Punkt, den ich schon sehr kritisch sehe, weil der Staat kann das gar nicht überprüfen, wie das gelebt wird.
Wie sicher ist die EID eigentlich vor Hackern, Datenlecks und Missbrauch durch private Anbieter? Und was ich auch noch nirgends gesehen habe, wer ist eigentlich verantwortlich, wenn Daten gestohlen oder missbraucht werden?
Das ist eine sehr spannende Frage und ich muss die beantworten in drei verschiedenen Abschnitten. Es geht zum ersten um die Sicherheit der Infrastruktur des Bundes. Dann als zweites möchte ich darauf eingehen, auf die EID auf dem Handy, ganz konkret eine einzelne EID, und dann noch auf die Sicherheit der Daten bei den privaten Anbietern. Die Infrastruktur des Bundes, wie sicher ist die? Ich habe das Gefühl, die ist verhältnismäßig sicher. Wir haben in der Cybersecurity den Grundsatz, dass wir immer sagen, nichts ist hundertprozentig sicher, es geht immer um Verhältnismäßigkeiten, ein Restrisiko bleibt immer. Und das stimmt selbstverständlich auch hier. Aber es gibt Massnahmen, die man ergreifen kann, um ein System halt schon zu einem erheblich großen Anteil sicher zu machen. Wir hören ja täglich in den Medien, ja, diese Unternehmung wurde gehackt, dort sind Daten abgeflossen. Das sind ja Meldungen, die hört man jeden Tag irgendwo. Aber ganz konkret, wie oft wurde schon von einer europäischen Bank das Core-Banking-System gehackt, das beispielsweise Kontendaten von Nutzern der Bank irgendwo veröffentlicht wurden? Wie oft ist das schon passiert in Westeuropa? Nie. Und jetzt ist die Frage, warum ist das in der Schweiz noch nie passiert? Es gibt Regulatorien in der Schweiz, die vorschreiben, wie eine Bank ihre Daten zu halten hat. Und das wird auch überprüft, regelmäßig auf allen Ebenen. Und deswegen gibt es solche Vorfälle nicht. Und deswegen, die Infrastruktur des Bundes, die ist aus meiner Sicht verhältnismäßig sicher, weil es da extrem viele Regulatorien gibt und weil man dort auch extrem wenig Informationen speichert. Also die konkrete EID von mir, die ist auf meinem Handy, die ist auf der Bundesinfrastruktur nirgendwo gespeichert. Selbst wenn es jemandem gelingen sollte, die Bundesinfrastruktur zu hacken, er kann nicht meine EID dort klauen, weil die gibt es dort schlicht und einfach nicht. Der zweite Punkt, wo ich durchaus ein Risiko sehe, das ist das Handy. Also der Erstellungsprozess, der geschieht auf meinem Mobiltelefon und dort ist die EID dann auch gespeichert. Da sagt der Bund jetzt so generös, ja, für die Sicherheit deines Handys, lieber User, bist du zuständig. Und das ist eine absolute Überforderung dem User gegenüber. Der hat meistens keine Ahnung, welche Android-Version überhaupt auf seinem Handy läuft und ob die noch sicher ist. Das hat der User keine Möglichkeit, das irgendwo zu beurteilen. Auf diesem Handy laufen auch noch tausende andere Apps, im schlimmsten Fall zweifelhafter Herkunft und so weiter und so fort. Und da sehe ich durchaus ein erheblich grosses Sicherheitsrisiko, dass wenn so ein kompromittiertes Mobiltelefon irgendwo besteht und auf diesem Mobiltelefon ist die EID, dass dann eine EID auch allenfalls geklaut werden kann. Aber da müssen wir auch wieder die Sicherheitsbetrachtung machen. Was passiert dann ganz genau? Im schlimmsten Fall ist dann meine EID irgendwo kompromittiert und dann habe ich die Möglichkeit, sobald ich das feststelle, diese EID zu widerrufen. Also das Risiko ist an einem überschaubaren Ort und deswegen hat man sich offenbar auch dazu entschieden, dieses Risiko zu akzeptieren.
Also konkret würde das vielleicht so ablaufen, diese Kompromittierung eines Handys, dass irgendeine Hintertür eines Apps wo vielleicht ein Spiel ist, jemand lädt dieses Spiel herunter und dieses Spiel greift dann die EID an und absorbiert diese Daten. Besteht die Möglichkeit, dass diese gestohlenen Daten weiterverkauft werden oder ist das nicht möglich?
Genau dieses Szenario finde ich sehr schön, weil sehr viele von uns laden irgendwelche Games runter, die sind oft noch werbefinanziert, diese Games kommen aus zweifelhaften Quellen, haben einen sehr tiefen Security-Standard. Genau das ist denkbar aus meiner Sicht. Dann könnte es möglich sein, dass eine solche EID dann abfließt. Und ja, natürlich, wenn ich dann hinkomme, bin ich überzeugt, kann ich im Darknet für eine EID einer gültigen Schweizer Person, kann ich wahrscheinlich einen 4- bis 5-stelligen Betrag aufrufen und diese EID dann jemand anderem weiterverkaufen und der kann diese EID dann zu irgendwelchen Zwecken missbrauchen. Ist denkbar. Weil er kann ja mit dieser EID beispielsweise, könnte er dann ein Bankkonto eröffnen. Oder? Und Bankkonten, die sind dann für Betrüger wiederum sehr interessant, gültige Schweizer Bankkonten, um weitere Betrugsfälle vorzunehmen, Ransomware-Angriffe und so weiter. Die müssen ja alle das Geld von den Opfern, die sie Betrüger wollen, müssen sie irgendwohin digital überweisen. Und da werden sehr oft solche Bankkonten werden dann missbraucht für solche Zwecke.
Wenn ich jetzt dieses realistische Szenario mit Ihnen anschaue, da fällt mir auf, eigentlich macht die EID ja den ganzen Prozess unsicherer. Man könnte doch nie ein Bankkonto eröffnen, ohne dass man irgendwie persönlich vorbeiging, irgendwie den Pass kopieren müsste mit der EID, weil es auf elektronischem Wege passiert. Ist doch da ein viel größeres Missbrauchpotenzial, mit anderen Daten etwas zu erschleichen.
Ja, es weitet einfach den analogen Risikofaktor, der ja auch besteht, den weitet es auf den digitalen Raum aus. Ich meine, ich kann auch, wenn ich heute Morgen mein Portemonnaie irgendwo verlege und irgendjemand stiehlt mein Portemonnaie, dann ist dort meine ID ja auch drin und dann hat er ja auch die Möglichkeit, mit meiner physischen Identitätskarte irgendwelchen Missbrauch zu betreiben. Und genau denselben Angriffsvektor, den haben wir jetzt halt in der digitalen Welt auch, wenn wir das machen. Jetzt können wir darüber diskutieren, bei der analogen ID, da muss irgendjemand physisch vor Ort sein und die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht ein ehrlicher Finder meine Identitätskarte findet und die dann beim nächsten Polizeiposten abgibt, diese Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich etwa bei 80%, wenn ich meine physische ID irgendwo verlege oder verliere. Und im digitalen Raum, da habe ich einfach ein ungleich größeres Angriffspotenzial. Da kann die ganze Welt, ein Angreifer aus hintersten Ecken von China, der kann meine EID unter Umständen kann Zugriff darauf erlangen. Und deswegen ist das Angriffspotenzial da ungleich größer.
Für die EID hat der Bund ja bereits eine App mit dem Namen Svio angekündigt, die Sie erwähnt haben, und um sich dort diese EID zu aktivieren, kommt das sogenannte Videoident-Verfahren zum Zug, das Sie erläutert haben. Ich habe jetzt dazu gelesen, dass das Videoident-Verfahren gehackt werden kann. Grundsätzlich können Sie das noch etwas präzisieren? Also ist da wirklich eine Gefahr oder was sagen Sie dazu?
Ja, grundsätzlich, es gibt bereits heute verschiedenste Arten von Videoidentifizierung. Oder diejenigen, die ein iPhone verwenden, die haben da die Face ID. Auf Microsoft gibt es Windows Hello, da kann ich mich vors Notebook setzen und die Kamera schaut, ist das wirklich der Christian, und dann meldet es mich automatisch an beispielsweise. Also solche Verfahren existieren bereits. Da gibt es immer wieder neue Hürden, die eingebaut werden, und deswegen ist dieses Videoident-Verfahren nicht per se als unsicher zu werten, wenn es denn richtig technisch implementiert wird. Aber, das ist völlig richtig, ein Restrisiko besteht immer. Jedes Jahr gibt es an Cybersecurity-Konferenzen spannende Talks, wo Cybersecurity-Experten genau diesen Aspekt beleuchten und versuchen, die Systeme zu übertölpeln. Und ja, mit steigendem Aufwand sind die nach wie vor immer noch sehr oft erfolgreich, das zu übertölpeln. Da haben wir ein Restrisiko, und mit diesen Infrarot- und 3D-Scans, was da heute teilweise gemacht wird bei gewissen Anbietern, das wird bei einer EID aus meiner Sicht nicht möglich sein, weil die EID, die ist ja so ausgelegt, dass sie auf Android und iOS läuft. Und bei iOS, bei Apple, da haben wir diese Face ID, da haben wir auch diese Sensoren im Handy. Aber bei Android, wenn ich da ein paar Jahre altes Gerät nehme und das hat eine extrem schlechte Kamera, vor allem die Frontkamera ist ja meistens von schlechterer Qualität, also da werden aus meiner Sicht technologische Abstriche gemacht werden müssen bei der Sicherheit, um eben die Kompatibilität mit auch ein bisschen älteren Geräten weiterhin zu gewährleisten. Und da sehe ich ein potenzielles Eintrittstor. Das Problem ist aber auch, und das ist das, was ich persönlich kritisiere, diese EID, die wurde uns ja verkauft, ja, das ist Open Source, da kannst du dir den ganzen Quelltext anschauen, der ist offen zur Verfügung, es gibt die SWIW, die Beta-Test-App und mit dieser kannst du schon mal schauen, wie das funktioniert, dieser Verifikationsprozess. Und genau dieser Teil des Video-Ident-Verfahrens, der ist erstens weder quelloffen und zweitens, der ist auch in dieser Beta-App nicht verfügbar. Und das ist ein absolut kritisches Element dieser EID, welches momentan nicht öffentlich verifiziert werden kann. Wie sicher ist das wirklich?
Ein Grundsatz scheint mir sehr wichtig, den Sie erwähnt haben, hervorzuholen. Grundsätzlich gibt es kein 100% sicheres System. Es geht immer nur darum, bei IT-Lösungen die Hürde möglichst hoch zu setzen, möglichst hohen Aufwand zu generieren, um das System zu hacken. Und dann kann man davon ausgehen, eine relativ hohe Sicherheit zu haben.
Absolut, das ist korrekt.
Ein wichtiger Aspekt der EID ist noch die Gefahr des Missbrauchs. Und da verweisen jetzt einige auf Länder, wo es nicht so eine rosige Demokratiesituation gibt. Bei uns kann man sagen, das Risiko aktuell ist vielleicht, dass Daten verkauft werden, dass Private zu viele Daten sammeln. Aber die EID kann auch den Grundstein für ganz andere Systeme bilden. Und da wird jetzt der Faktor ins Spiel gebracht, dass der Grundstein beispielsweise für ein Sozialkreditsystem, wie wir es in China haben, auch eine EID ist. Also ohne EID kein Social Credit System wie in China. China zusammengefasst hat mit diesem System ja seine ganze Bevölkerung im Überblick. Sie erfasst alle Bewegungen, bewertet auch Handlungen der Bürger und sanktioniert diese. Also es gibt ein Punktesystem für die eigene Bevölkerung. Jetzt sensitive Personen in der Schweiz sehen jetzt, dass wir mit der EID die Grundsteine legen, auch für so ein Massenüberwachungssystem, das vielleicht nicht jetzt nächstes Jahr vor der Türe steht, aber sich dazu entwickeln kann. Was sagen Sie dazu?
Ja, das sehe ich auch so. Also die EID ist nicht das soziale Kreditsystem, das müssen wir ganz klar sagen, aber es kann der erste Schritt dazu sein. Und ich habe jetzt in meinen Ausführungen habe ich sehr detailliert aufgezeigt, dass eben wenn ich mich mit der EID irgendwo authentisiere, dass der Staat das dann nicht automatisch weiß. Und das ist extrem komplex, das einem normalen Bürger überhaupt zu vermitteln, wieso der Staat dann eben nicht Bescheid weiß, obwohl er die Authentisierung vorgenommen hat. Das ist technisch alles machbar, muss man aber immer erklären. Wer sagt uns jetzt, dass vielleicht in ein paar Jahren eine Gesetzesänderung kommt, die im Hintergrund ist, die plötzlich aus dieser dezentralen ID aus irgendwelchen Gründen eine zentrale ID macht? Das wäre eine Änderung, die den Bürger vordergründig nicht betreffen würde. Jetzt betrifft sie den Bürger. Der Bürger muss sich eine App installieren, der Bürger hat neue Funktionen, deswegen interessiert es den Bürger. Wenn ich im Hintergrund dieses System ändern würde, in ein paar Jahren über eine Gesetzesänderung, dann würde das die Bürger wahrscheinlich gar nicht mehr so interessieren. Also es ist ein bisschen, man erhöht die Hürden laufend, oder? Und das kann man sehr gut machen. Ich meine, jedes Mal, wenn man im Internet irgendwo Überwachung ausbauen will, geschieht das eigentlich immer über drei Argumente. Das eine ist Terrorismus, das greift immer, Kinderpornografie greift auch immer und Jugendschutz. Das sind drei Themen, mit denen kriegt man jede Gesetzesverschärfung durch. Und wenn man unter einem von diesen drei Aspekten in ein paar Jahren vielleicht die EID zu einem zentralen System ändern möchte, ist das durchaus etwas, was vielleicht sogar Mehrheiten finden würde.
Ein ganz konkreter Aspekt oder eine Bedrohung finde ich auch noch, wenn es um die Meinungsfreiheit geht. Da ist jetzt in der Schweiz, aber auch im ganzen deutschsprachigen Raum, die sogenannten Fake News sind ein Thema. Fake News-Gesetze, Desinformation, die da die Demokratie gefährden würden angeblich. Und dann ist doch ein berechtigtes Szenario, auch politische Zugänge zu reglementieren. Dass man dann irgendwie sagt, gewisse heikle Seiten, die sind gefährlich, die verbreiten Fake News, da muss man jetzt registriert sein, wenn man solche Seiten benutzt. Und dann hat man irgendwie die Möglichkeit von Bürgern, Profile zu erstellen, wer hat jetzt welche nicht konformen Seiten besucht. Und der wird dann schon mal irgendwie behaftet, irgendwo wird das registriert, ist ein potenziell störendes Element. Das halte ich jetzt nicht gerade auf der Agenda, aber man muss ja immer weiterdenken bei solchen Vorlagen. Was ist potenziell möglich? Und im Bereich Meinungsfreiheit wäre doch da auch eine konkrete Gefahr.
Ja, absolut, absolut. Also es gibt ja heute schon, dass YouTube Videos klassifizieren kann, dass man die erst ab 18 Jahre einsehen kann. Wenn du ein Video hast zu einem politischen Thema und YouTube entscheidet sich aus irgendwelchen Gründen, dieses Video 18 plus zugänglich zu machen, dann kannst du die Transportierung deines Inhaltes vergessen. Du wirst keine Klicks auf diesem Video mehr haben, weil nur schon diese Hürde, dass man sich authentisieren müsste, die nehmen 90% aller Bürger nicht wahr und somit wird dieses Video ganz einfach gesilenced irgendwo durch. Und das hat man mit einer EID, hätte man da natürlich ganz viele mehr Möglichkeiten, so etwas zu machen. Es ist ja auch so, die Sviu-App, die soll nicht nur für die EID verwendbar sein, sondern die soll ausbaubar sein, dass man dort eventuell später mal noch den Führerausweis digitalisieren kann, dass vielleicht ein Impfpass dazu kommt und so weiter. Und ich meine, wir haben es gerade mit diesen Impfpässen, da hatten wir ja bereits eine historische Erfahrung mit Covid, die wir gemacht haben, dass man dann plötzlich aufgrund von ganz komischen Kriterien Zugänge eben noch erhält oder nicht. Also da wird die gesetzliche Basis geschaffen für solche weiteren Schritte.
Wir sind schon langsam am Ende unseres Gesprächs, Christian Huber. Zusammengefasst kommen wir noch auf den Gesetzestext der EID-Vorlage, der den Bürgern zugestellt wurde in der Schweiz mit dem sogenannten Abstimmungsbüchlein. Dort ist der ganze Gesetzestext der EID drin. Jeder Bürger könnte es lesen. Es sind ungefähr 15 Seiten. Viel technische Erklärungen, wo wahrscheinlich der grosse Teil keinen Anknüpfungspunkt hat. Deshalb auch unsere Sendung, um dahinter zu sehen, gewisses erklärt zu bekommen. Sind Ihnen sonst noch in diesem Gesetz Punkte aufgefallen, die wir jetzt nicht thematisiert haben, wo Sie in aller Kürze noch darauf hinweisen möchten, das müsste man noch beachten?
Ja, es sind mir da zwei Punkte aufgefallen. Ich habe den Gesetzestext selbstverständlich studiert. Wenn man mir diese Möglichkeit gibt, dann nehme ich das gerne wahr. Und zwar Artikel 12, Quellcode der Vertrauensinfrastruktur. Dort steht drin, das BIT, also das Bundesamt für Informatik, legt den Quellcode der Software der Vertrauensstruktur offen. Das ist super. Das heißt, wir können diesen Quellcode anschauen. Wenn es dort Fehler drin hat, dann werden die potenziell gefunden. Das ist aus meiner Sicht so, wie es funktionieren sollte. Jetzt kommt der Abschnitt 2. Es veröffentlicht den Quellcode oder Teile davon nicht, solange ausschließlich rechte Dritte oder sicherheitsrelevante Gründe dies ausschließen oder einschränken würden. Rechte Dritter. Also wenn irgendwelche Softwarelizenzen verwendet würden, welche einen Open-Source-Gedanke verbieten würden, dann ist aus meiner Sicht absolut dem nicht zuzusprechen. Dann muss dieser Quellcode ausgetauscht werden. In so einem sicherheitsrelevanten Teilbereich, da muss alles quelloffen sein und es muss komplett durchgängig sein, weil sonst haben wir einfach diese Infrastruktur nicht zu 100% unter Kontrolle. Und das Zweite ist, was Sie ja hier einschränken, eben das sind die sogenannten sicherheitsrelevanten Gründe, welche dagegen sprechen sollen können, dass man den Quellcode nicht veröffentlicht. Wenn ich sicherheitsrelevante Gründe habe, weswegen ich einen Quellcode nicht veröffentlichen darf, dann haben wir ein Riesenproblem. Dann haben wir Security by Obscurity. Das ist ein Konzept in der Informatik, in der Cybersicherheit, welches besagt, wenn die Sicherheit der Information darauf basiert, dass sie geheim ist, dann ist das ein schlechtes Konzept. Und deswegen bin ich der Meinung, dieser Artikel 12, der Abschnitt 2, der dürfte so nicht bestehen. Der Quellcode der gesamten Infrastruktur hat öffentlich zu bestehen. Das ist der eine Punkt. Und der letzte Punkt, der aus meiner Sicht auch noch zu erwähnen ist, das ist der Artikel 32. Dort drin steht nämlich, dass dem Bundesrat die Kompetenz erteilt wird, selbstständig internationale völkerrechtliche Verträge zu unterzeichnen, ohne dass diese vors Volk kommen müssen, notabene, welche dahin wirken, dass die EID international besser anerkannt wird, also dass ich mit meiner EID nicht mehr nur in der Schweiz mich ausweisen kann, sondern dass vielleicht auch die deutschen Behörden eine Schweizer EID akzeptieren können. Und das ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Ich meine, die analogen IDs, die kann ich auch am deutschen Zoll vorweisen. Das geht alles innerhalb der EU. Deswegen ist das nicht grundsätzlich schlecht. Aber mit diesem Artikel geben wir dem Bundesrat einfach einen Steilpass, eventuell auch unsere eigene, im Moment relativ gute Infrastruktur abzuschwächen, wenn es dann darum geht, Kompatibilität international zu erreichen. Und das ist aus meiner Sicht sehr problematisch.
Also konkret, dass man der EU Möglichkeiten gibt, unsere Daten noch verstärkter zu nutzen, als wir sie in der Schweiz nutzen.
Genau, absolut, das wäre denkbar.
Christian Huber, ich danke vielmals für dieses Gespräch. Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich vielmals, dass Sie wieder mit dabei waren auf der Sendung «Schweizerzeit» im Radio Kontrafunk. Mein Name ist Anjan Liebrand. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.